Krebs, was nun? Von und mit Nils Glaubke.
Herzlich willkommen bei Krebs, was nun? Heute sprechen wir über Blutkrebs und warum ein einfacher Wangenabstrich vielleicht genau das ist, was jemandem das Leben retten kann. Und deswegen habe ich heute Susanne Marosch zu Gast. Hallo Susanne.
Hallo Nils, schön dabei zu sein.
Ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Susanne, vielleicht kannst du dich und deinen Verein mal kurz vorstellen.
Ja, Leben für Leben, Leukämie für Österreich gibt es seit mittlerweile über 25 Jahren. Er wurde damals gegründet, weil meine Cousine an Leukämie erkrankt war. Und es hat geheißen, wenn sie nicht innerhalb von wenigen Monaten einen passenden Stammzellspender findet, stirbt sie. Und es war so zuerst einmal dieser Schock, dieser Diagnose, diese Ohnmacht. Mein Gott, was sollen wir tun? Die Ärzte müssen alles machen, wir können nichts machen. Und dann sind wir als Familie aktiv geworden und haben angefangen, Typisierungen durchzuführen. Wir haben Geld gesammelt, damals hat seine Laboranalyse noch über 100 Euro gekostet, umgerechnet, und haben Leute aufgerufen, sich typisieren zu lassen. Und dann hatte sie das Riesenglück, dass sie eine Spenderin aus Wales, aus Großbritannien, gefunden haben, die dann ihr das Leben gerettet hat. Heute ist sie gesund, feiert immer zweimal im Jahr Geburtstag. Und wir haben dann natürlich diese große Erleichterung auch als Familie gespürt, wenn es wirklich eintrifft, dass man Spender findet und dann die Dankbarkeit, wenn es auch noch gut ausgeht. Dieses Geschenk wollte mir an andere weitergeben und damals hat meine Mama mit zwei Freundinnen dann den Verein Geben für Leben gegründet, den ich dann irgendwann später übernommen habe.
Mehr als 25 Jahre, das ist schon Wahnsinn und man hört natürlich jetzt auch, wenn man die Geschichte jetzt von dir erfährt. Ich kannte sie vorher auch nicht. Also ich wusste, dass du sehr engagiert bist, aber ich wusste nicht, dass es deine Cousine ist. Also da merkt man auch, dass da ja viel, viel Herzblut und auch viel persönlicher Einsatz drin steckt, was in so einem Ehrenamt ja auch sein muss. Oder ich sag mal, ohne dem geht's nicht, so besser gesagt. Denn man kriegt schon öfters so ein paar Stöcker zwischen die Beine geworfen und muss immer sich weiterkämpfen. Aber wenn man dann sieht, dass es auch Früchte trägt und man Leuten hilft und wie in deinem Fall ja sogar Leben retten kann, dann gibt das bestimmt diesen extra Antrieb, den man auch braucht. Ne?
Ja, das ist auch notwendig. Also es braucht ganz viel Herzblut, dass man auch so über so viele Jahre ein Engagement, sagen wir jetzt mal, am Leben erhalten kann. Und mittlerweile haben wir schon über 750 Lebensretter und Lebensretterinnen finden können, die wirklich Stammzellen gespendet haben. Und es ist schon, natürlich gibt es Hürden, aber eher behördlich oft einmal oder auf anderer Seite. Oder jemand, wo uns ein bisschen ja versucht aufzuhalten, was überhaupt keinen Sinn macht, weil es geht ja um jeden Menschen, also es gibt nichts, was nicht gibt. Aber ohne dieses Herzblut würde es wirklich vermutlich nicht gehen. Und das war auch der Grund, warum wir 2015 die erste private Stammzellspender der Österreichs gegründet haben, weil eben in Österreich so vieles nicht funktioniert hat. Also staatliche Geschichten in diesem Bereich, da fehlt eben dieses Engagement und deshalb findet dann auch so gut wie nichts statt. Und erst, wo wir es dann selber in die Hand genommen haben, da haben wir dann wirklich jetzt ganz viel wirken können und das war auch vor über 20 Jahren, oder 25 Jahren auch in Deutschland so, das waren die engagierten Betroffenen, die ehrenamtlich angefangen haben, aktiv zu werden und deshalb hat auch Deutschland auch so eine große Typisierungsrate und ja, und das Ziel ist, dass wir auch Österreich hier vorwärts bringen.
Ja, man wird irgendwie nur aktiv oder noch stärker aktiv, wenn man selbst betroffen ist. Das kenne ich ja selbst auch. Also ich hätte ja auch niemals einen Krebs-Podcast gestartet, wenn ich nicht selbst erkrankt wäre. Auch wenn unsere Familie ziemlich viele Krebskranke hat. Aber man braucht irgendwie so ein persönliches Ereignis, damit man dann auch wirklich sehr, sehr aktiv wird. Kannst du uns vielleicht ein bisschen die Krankheit Blutkrebs, Leukämie erklären? Also was ist das und warum ist das so gefährlich?
Ja, also Leukämie kann jeden jederzeit treffen. Gerade bei Kindern ist das die häufigste Krebsart, Leukämie. Mhm. Man muss sich so vorstellen, wir haben weiße und rote Blutkörperchen und plötzlich aus dem Nichts wuchern die weißen Blutkörperchen immer mehr und mehr, zerstören die roten und somit die Blutbank, die Blutfabrik und das Immunsystem und der Mensch stirbt. Es gibt sehr viele verschiedene Arten von Leukämien, sage ich jetzt einmal, die manchen lassen sich sehr gut behandeln und dann gibt es wirklich ganz aggressive, die wirklich, ja, wo es unbedingt eine Stammzellspende dann braucht, wo einfach die herkömmlichen Therapien dann nicht mehr anschlagen. Auch dann, wenn dann zum Beispiel ein Rückfall passiert, wenn man schon als geheilt gilt und ein Rückfall kommt, dann ist auch immer so, dass die Chemotherapie oft nicht mehr wirken und dann nur noch die Stammzellspende, ja, das Leben schenken kann oder retten kann.
Also damit unsere Zuhörerinnen auch die Dringlichkeit verstehen, also wenn die Standardtherapien versagen, ist das dann doch die einzigste Chance auf Heilung, die Stammzellenspende, oder?
Genau, das ist dann wirklich die letzte Chance, die genützt wird. Und deshalb ist es auch ein Wettlauf gegen die Zeit. Deshalb ist es auch so wichtig, dass sich so viele Menschen typisieren lassen. Typisieren heißt, mit einem einfachen Wangenabstrich in die weltweite Datenbank sich aufnehmen lassen. Und je mehr sich typisieren lassen, umso höher ist die Chance, dass man auch schnell einen genetischen Zwilling finden kann für einen Patienten.
Also um die Hürden abzubauen, es ist also so einfach, dass ich bei euch, also Geben für Leben ist für Österreich, und in Deutschland gibt es ja auch viele verschiedene Datenbanken, dass man zu den Datenbanken geht, oder ich sag mal, auf so einem öffentlichen Treffen bei Sportvereinen oder so, da habe ich das persönlich mal gemacht. Oder man geht auf eure Website und bestellt das Set. Oder was gibt es sonst noch für Wege? Oder ist das so einfach?
Genau, das Einfachste ist, man geht zum, also jetzt Beispiel uns auf gebenfürleben.at, bestellt sich ein Typisierungsset nach Hause, macht den Wangenabstrich gemütlich auf der Couch und schickt es mit dem Rücksendekuvert zurück. Ab und zu haben wir natürlich auch Typisierungsaktionen auf Veranstaltungen oder wenn jemand wirklich persönlich betroffen ist, dann kann man natürlich auch direkt vor Ort seine Typisierung durchführen lassen. Also überall, wo die Möglichkeit besteht, kann man das nützen. Ansonsten am einfachsten ist über die Homepage.
Und was passiert dann mit diesem Stäbchen nach der Registrierung? Also wie läuft das ab? Also wie läuft diese Diagnose ab, ob ich es bin oder nicht?
Also dieser Wangenabstrich, das ist nur so ein Wattestäbchen, dieser Swab, kommt dann sofort ins Labor. Und in dem Labor werden 6 Merkmale der DNA typisiert, also bestimmt. Also es sind 6 HLA-Merkmale. Es wird nicht die ganze DNA aufgebrezelt, sage ich jetzt mal, das wäre unethisch und nicht notwendig. Nur diese 6 speziellen Merkmale. Und diese 6 Merkmale kommen dann pseudonymisiert in eine weltweite Datenbank. Und dort bleibt man dann bei uns jetzt in unserer Datenbank bis zum 61. Geburtstag und könnte dann auch bis dorthin spenden. Und es kann dann sein, dass man bleibt einfach drin in der Datenbank und irgendwann kommt plötzlich von uns ein Anruf oder E-Mail und so weiter, das heißt Wahnsinn. Da gibt es einen Patienten, der kann in Hongkong, Australien oder sonst wo sein. Und das wäre ein genetischer Zwilling und du könntest dein Leben retten und dann würden wir nächsten Schritte einleiten, dass die Stammzellen gespendet werden können.
Also ihr Vereine, also die deutschen Vereine, österreichische Vereine oder auch chinesische Vereine, wie du eben schon sagtest, ihr spielt alle in dieselbe Datenbank hinein.
Genau, es kommt immer in eine weltweite Datenbank. Es gibt in der weltweiten Datenbank derzeit 43 Millionen Typisierte. Das klingt jetzt wahnsinnig viel, ist es aber nicht. Weil zum Beispiel für einen Asiat kommt ein Afrikaner meistens nicht in Frage, weil es andere DNA-Typen sind. Wenn jetzt jemand zum Beispiel in Österreich oder Deutschland erkrankt, dann ist es wichtig, dass sich viele Menschen aus diesen Ländern oder umliegenden Ländern typisieren lassen, weil man dann am ehesten eben so ein genetischer Zwilling finden kann.
Es ist tatsächlich wichtig, dass wir uns alle typisieren. Ich habe gerade so ein bisschen auch schon eben gedacht, ja, tatsächlich. Also wahrscheinlich die höchsten Verwandtschaftsgrade sind ja erstmal in deinem Umfeld, ne? Also, ja, oder ist das nicht so?
Ja, bei so 25% sagt man, dass man in der Familie jemanden finden kann. Wenn man dort aber dann niemanden findet, ist es 1 zu 500.000 bis mehrere Millionen, dass man wirklich dann einen Treffer hat. Und es sind schon, sage ich jetzt mal, es ist schon sehr gut mittlerweile alles, aber trotzdem so für circa 10% werden keine Spender gefunden und das wäre dann wirklich das Todesurteil.
Ah, also für 10%, die warten praktisch umsonst. Und
die Menschen, die haben so eine gängige DNA, da findet man mitunter auch 2, 3 Spender und da gibt es dann wieder Spender, die ganz, ganz seltene DNA-Typen sind. Und dann rennt halt der Stammzellspender irgendwo in der Welt herum, ist aber noch nicht typisiert und den kann man natürlich auch nicht finden.
Das wollen wir jetzt ändern mit dem Podcast oder hoffentlich ein paar mehr tausend Leute bewegen, dass sie sich typisieren lassen. Wie lange dauert das denn, bis man jemanden findet?
Das ist unterschiedlich. Also wenn wir jetzt wir bekommen zum Beispiel einen Hilferuf und das heißt, ein Patient braucht einen Stammzellspender. Dann wird in der weltweiten Datenbank natürlich gesucht. Wenn jemand gefunden wird, werden wir natürlich doppelt aktiv, aber dann wieder ganz viele neue Menschen aufrufen und sagen, bitte, wer noch nicht typisiert ist, lasst euch typisieren. Das kann so ein Prozess sein von 2 bis 3 Monaten. Aber es kommt immer darauf an, wenn der passende Stammzellspender zum Beispiel irgendwo im Ausland ist, in einem Land, wo vielleicht nicht so gut organisiert ist wie wir hier, dann kann es mitunter länger dauern, bis dieser Spender gefunden wird, bis er kontaktiert wird. Dann ist er vielleicht nicht voll austypisiert, sondern es war eine schlechte Qualität der Typisierung, dann verzögert sich das alles. Also da gibt es ganz, ganz viele Hindernisse mitunter, oder wo das halt einfach zu Verzögerung kommen kann. Oder es kann auch sein, dass der Spender oder die Spenderin dann doch nicht bereit ist, es zu tun. Oder vielleicht eine Krankheit hat oder gerade schwanger ist und nicht spenden darf. Also das heißt, da gibt es schon immer vieles abzuchecken.
Du leitest ganz gut über in das Thema Mythen und Ängste. Dann fange ich mal nämlich mit dem einen Mythos an. Und zwar, dass wir Krebserkrankte, nicht mehr spenden dürfen. Stimmt das?
Ja, das stimmt. Also wenn man einmal so eine schwere Erkrankung wie Krebs hatte, dann bleibt man ein Leben lang gesperrt als Stammzellspender. Weil man selber natürlich niemals gefährdet werden darf, man hat schon schwere Krankheiten hinter sich. Es könnte aber auch sein, dass Krebszellen im Körper wären, wo man vielleicht mit übertragen könnte. Also das heißt, da gibt es nicht nur den Spenderschutz in dem Fall, sondern auch den Patientenschutz. Und deshalb, wenn jemand wirklich zur Stammzellspende kommt, dann wird vor Ort ein Gesundheitscheck gemacht, wo er sein Leben lang bestimmt nie wieder bekommt. Weil auch wenn man etwas versteckt ist, wo man ja gar nicht weiß, dass man es vielleicht hätte, das würde normalerweise gefunden werden, weil eben der Spenderschutz so stark da ist, dass man denjenigen niemals zulassen würde zur Spende, wenn irgendetwas nicht in Ordnung wäre mit seinem Körper.
Okay, also der Spender wird erstmal ordentlich untersucht und seine Unversehrtheit ist dann das höchste Gut und der wird soweit geschützt, wie es nur geht. Für mich heißt das jetzt aber, ich müsste mich bei der DKMS melden und absagen.
Genau.
Oder ich sag mal, mich kurz melden, dass ich Krebs bekommen habe und ich jetzt aus der Kartei wieder raus muss, leider.
Genau.
Da muss ich das mal tun.
Ja.
Wieder was gelernt.
Ich jetzt auf andere Art und Weise, indem man andere aufruft, dass sich typisieren lassen soll.
Genau, jetzt über den Podcast sorge ich dann für tausende Ersatzmänner und Frauen, die dann für mich einspringen, genau. Dann habe ich noch einen Mythos, das haben wir auch im Vorgespräch ja kurz angeschnitten. Und zwar, dass viele denken, wenn sie die Stammzellenspende dann, also sie sind ausgewählt, sie sind jetzt genau der Lebensretter, der dafür sorgen kann, dass jemand gerettet wird. Und dann, ja, ich sag mal, denken sie, nee, dann mache ich es ja eh nicht, weil dann werde ich auf den Bauch gelegt und dann kommt hinten eine große Stanze und jemand entnimmt mir mein ganzes Rückenmark und ich bin dann querschnittsgelähmt und oh Gott, oh Gott. Also das hört man noch oft. Kannst du das bitte ein für alle Mal aufklären, wie das wirklich ist, was da wirklich passiert?
Ja, unbedingt. Also der Mythos, der halten sich schon wirklich seit Jahrzehnten, denn es gibt einfach, also es wird oft einmal Rückenmark mit Knochenmark verwechselt. Also hier geht es um eine Knochenmarkspende und hat überhaupt nichts mit Rückenmark zu tun.
Gut.
Sonst würde es auch niemand machen, wenn es gefährlich wäre. Also unsere Spender sagen, also durch die Bank, wenn ich wusste, dass so einfach ist, Leben zu retten, hätte ich mich viel früher typisiert lassen. Also es ist keine große Sache. Es ist so, dass es zwei Arten von Stammzellspenden gibt. Es gibt die Stammzellspende, also wie man Stammzellen gewinnen kann. Es gibt die Stammzellspende, es gibt die Knochenmarkspende. Über 90% sind Stammzellspenden, 10% Knochenmarkspenden. Und welche Art der Spende benötigt wird, entscheidet immer der Transplanteur vom Patienten. Weil wenn der Patient zum Beispiel ein Baby wäre oder ein Kleinkind oder wenn es ganz, ganz akut wäre, dann könnte es sein, dass eine Knochenmarkspende angefordert wird, weil dort mehr Urstammzellen mit Informationen gewonnen werden können, wo zum Beispiel für ein Baby wichtig wäre. Also 10% sind Knochenmarkspenden. Das Einzige, was man dort auf sich nimmt, ist eine leichte Vollnarkose, aber nicht, weil es so schlimm ist, sondern weil man es so angenehm wie möglich für den Lebensretter oder Lebensretterin machen möchte. Die soll nichts hören, nichts sehen, die schlafen eine halbe, dreiviertel Stunde. In dieser Zeit punktiert man vom Beckenknochen ein bisschen Knochenmark raus, das tut nicht weh. Aber danach könnte es sein, dass man einen blauen Fleck hat und ein bisschen Muskelkater. Also ein blauer Fleck mit ein bisschen Muskelkater könnte sein. Man ist aber gleich wieder fit, weil es leichte Narkose war. Da hat noch eine, die ist eine Woche später oder Marathon gerannt. Aber man sollte so bis zu 2 Wochen nicht schwer heben müssen. Wenn man jetzt einen Job hätte, wo man schwer heben müsste, dann würde man in den Krankenstand geschickt. Einfach, weil es doch eine Narbe ist, es ist keine Narbe, wo bleibt, also man hat keine Narbe danach, aber es ist trotzdem etwas druckempfindlich mitunter und wir wollen es so angenehm wie möglich machen. Das Leben retten muss Spaß machen, das ist etwas ganz Außergewöhnliches.
Gilt ja nur für die 10%, die tatsächlich Knochenmark spenden müssen.
Genau.
Die anderen 90%, das ist doch eigentlich nur wie eine Blutspende, oder?
Ja, es ist ein bisschen mehr. Also es ist von der Vorbereitung her, es ist Stammzellspende, ist wie eine Art eine Spritzenkur. Da gibt man sich 4 Tage lang ein Spritzchen in die Bauchfalte, tut auch nicht weh, das ist wie ein Thrombosespritzchen, das schaffen sogar die, wo Spritzenangst haben. Die haben es nach der Spende dann nicht mehr. Und dieses Medikament löst so ein bisschen eine Fake-Grippe aus. Also man signalisiert dem Körper, Achtung, eine Grippe kommt. Und wenn dein Körper denkt, eine Grippe kommt, produziert er automatisch mehr Stammzellen, weil er will ja schnell wieder gesund werden. Das passiert bei jeder normalen Grippe auch. Nur jetzt hat man halt keine Grippe, jetzt muss man das ein bisschen faken, sage ich jetzt einmal. Und das, was er zu viel produziert, der Körper, was er nicht braucht, geht vom Knochenmark ins Blut rein. Und am 5. Tag macht man ganz gemütlich wie eine Art eine Blutwäsche. Es geht zwischen 2 und 5 Stunden durchschnittlich, schaut 1, 2 gute Filme an. Und da filtert man es wieder raus und man hat nach der Spende wieder gleich viele Stammzellen wie vor der Stimulierung. Das heißt, man nimmt ja wieder nichts weg, man produziert ein paar Tage lang mehr und das holt man sich dann wieder. Und auch da ist man gleich wieder fit. Vielleicht am Tag der Spende noch etwas müde, aber ansonsten kann man alles machen, weil der Körper hat ja fest gearbeitet.
Ja, sehr schön. Ja, danke, dass du da mal aufgeräumt hast mit den Mythen. Tatsächlich, es ist verrückt, wie sich sowas über Jahrzehnte hält, ne? Also das manchmal
ist faszinierend.
Ja, auch in der heutigen Zeit, weil wo doch alles so zugänglich ist, ne?
Genau.
Aber ja, am Anfang steht erstmal der Wangenabstrich und da sind wir uns einig, das kann erstmal jeder machen, da ist, glaube ich, überhaupt gar kein Problem.
Genau, also jeder zwischen 16 und 45, mal bei uns, in unserer Datenbank sind es zwischen 16 und 45. Wenn man dann aber mal gespeichert bleibt, dann bleibt man bis zum 61. Geburtstag drinnen. Warum gibt es diese Grenze bis 45? Es ist so, je jünger der Spender, umso besser für den Patienten. Deshalb schauen wir, dass wir diese Geldspenden, die wir sammeln, so effizient wie möglich einsetzen und auch schauen, dass wir ganz viele junge Menschen typisieren, weil die frischere Stammzellen haben, eine bessere Stammzellproduktion haben und die dann auch normalerweise auch als Stammzellspender auch geeigneter sind.
Hast du da vielleicht so ein anonymes Beispiel, dass du uns mal eine Geschichte erzählen kannst, bei der eine Spende ein Leben gerettet hat? Du hast ja gesagt, 750 habt ihr schon gerettet oder gefunden, Spender. Hast du da vielleicht mal eine kleine Geschichte, dass ja unsere Zuhörerinnen mal sehen können, was das bewirkt, also was man als Spender dann überhaupt verursacht? Ne?
Also Geschichten gibt es ganz viele. Weil je nachdem, woher der Patient kommt, aus welchem Land, es eine Möglichkeit gibt, dass man sich nach 2 Jahren sogar persönlich kennenlernen könnte, wenn beide Seiten es wünschen. Also das ist natürlich auch sehr berührend. Aber jetzt, wenn ein Bekannter zum Beispiel von mir, der wurde Stammzellspender, der hat sich damals für ein 4-jähriges Mädchen typisieren lassen, die es leider nicht überlebt hatte. Er hat sich für sie typisieren lassen, er konnte ihr zwar nicht das Leben retten, aber einer Frau, einer Österreicherin konnte er das Leben retten. Und er war bei der Voruntersuchung, hat sich herausgestellt, bei dieser Intensivuntersuchung, dass seine Milz nicht richtig funktioniert. Das hätte er selbst vermutlich gar nicht gespürt, weil er es nie untersuchen lassen hätte und mitunter wäre es in 2, 3 Jahren dann recht spät gewesen. Jetzt hat man aber sofort etwas dagegen tun können und er durfte trotzdem spenden. Und er hat gesagt, siehst du, ich wollte eigentlich dieser Frau das Leben retten, aber eigentlich hat sie mir das Leben gerettet, weil durch diese große Voruntersuchung ist man da draufgekommen und es geht mir gut und man konnte etwas Schweres abwenden sogar. Und 5 Jahre später, damals also in Österreich gibt es noch eine Grenze von 5 Jahren für Patienten, dass man sich kennenlernen darf, da war ich dann live dabei, als diese Frau und dieser junge Mann sich kennenlernten. Das ist unglaublich berührend, weil was wir immer erlebt haben, dass Spender und Empfänger eine unglaubliche Herzensverbindung haben. Nicht nur, dass der eine dem anderen das Leben gerettet hat, sondern der Patient übernimmt auch ganz viel von seinem Lebensretter. Der hat zum Beispiel nicht mehr die Blutgruppe, wo er vorher hatte, sondern die Blutgruppe von seinem Lebensretter. Es kann auch sein, dass er zum Beispiel, wir haben eine gehabt, die konnte nie scharf essen. Und nach der Transfusion hat die nur noch scharf essen wollen. Und wo sie sich kennengelernt haben, hat der junge Spender, der kam damals aus Deutschland, gesagt, ich muss immer scharf essen. Und sagt sie, dann habe ich das Level von dir übernommen. Also man kann auch sein, dass man die Haarstruktur von seinem Lebensretter übernimmt. Und also das sind ganz unglaubliche Geschichten, was da stattfinden. Und es ist immer sehr, sehr berührend. Und da haben wir hunderte solche Beispiele.
Ja, das glaube ich. Also wenn man dich, also ich sehe dich ja gerade, wie du dann strahlst und so, ja, da braucht man eigentlich gar nicht fragen. Ne? Also wie fühlt es sich für dich an als Obfrau, wenn du da dann den passenden Spender gefunden hast? Das ist doch bestimmt ein sehr, ist es ein sehr erfüllendes, ich würde sagen, das ist ja das, wofür du arbeitest eigentlich, ne? Wie ist das Gefühl?
Genau, also in den Anfängen war es natürlich so, dass wir jeden einzelnen Spender zum Essen eingeladen haben, weil es so wenige waren. Mittlerweile sind wir die größte Stammzellspenderdatei Österreichs und finden zwischen 15 und 20 Stammzellspender sogar im Monat. Also es ist jetzt richtig groß geworden, das ist natürlich nicht mehr möglich, so in diesem Aufwand. Aber, also ich kann mich erinnern, damals haben wir einen 4-jährigen Buben gehabt, der Stammzellen gebraucht hat und 10 Jahre lang gesucht. Er hat jetzt keine Leukämie, sondern so eine seltene Blutkrankheit, deshalb konnte man ihn recht lange am Leben erhalten. Aber wo es dann wirklich Kopf auf Spitz gestanden hat, konnte wirklich ein Bastardspender plötzlich, der hat sich typisieren lassen und hat gepasst. Und 10 Jahre lang konnte man niemanden finden. Und an diesem Morgen kommt er zu uns ins Büro mit seiner Mama, da war er dann schon 10 Jahre alt, also oder ja, 12 Jahre war er schon alt, genau so war's. Mit einer Flasche Prosecco und mit einem Frühstück kommt zu uns ins Büro und seine Mama sagt, er möchte euch etwas sagen. Und dann strahlt er uns an und sagt, ich habe einen Spender gefunden und wir alle haben drauf losgeweint. Ja. Es war so gewaltig nach so vielen Jahren. Und heute ist er gesund und ist ein junger Erwachsener und hat seine erste Freundin und seine Lehre abgeschlossen.
Schön. Ja, also genau.
Und natürlich erfüllt es und man kann auch sagen, es ist ein sinnerfüllender Job, aber natürlich auch jede Tätigkeit hat seinen Alltag. Mhm. Und bei uns natürlich auch im Büro, wenn man das 100. Typisierungsset verpackt hat, irgendwann man ruft nicht bei jedem Set herum und sagt, wow, das könnte ein Lebensretter sein. Oder das irgendwann wird auch das normal, sage ich jetzt mal. Aber grundsätzlich, weil bekommen wir ja ganz viele Schicksale mit und weil wir lauter Herzensmenschen haben, die bei uns mitarbeiten, berührt es uns immer, weil wir auch immer wieder Wunder erleben, wo man gedacht hat, jetzt geht einfach nichts mehr und es dann doch noch gut ausgegangen ist. Und das erfüllt schon sehr.
Ja, ich glaube, wir haben jetzt viel Werbung gemacht und die Leute haben hoffentlich Lust, sich zu registrieren. Es ist
alles freiwillig.
Sehr ja, es ist alles freiwillig, aber es ist auch sehr einfach. Also man geht zum Beispiel auf eure Homepage und bestellt sich dieses Set, um den Wangenabstrich zu machen. Das ist für Österreich die Option. Das gibt es sicherlich auch in Deutschland und im Rest der Welt, oder Susanne? Wie läuft das dort?
Nicht in allen Ländern, aber jetzt zum Beispiel Deutschland, Österreich, da gibt es sehr viele, wo das anbieten. Gibt's, also in Deutschland, die haben ja schon verstreicht verschiedene Dateien. Jetzt in Österreich gibt es nur 2 oder 3. Drei sind es mittlerweile. Also das ist das Einfachste. In seinem Land sich registrieren lassen und dann vielleicht ein Leben retten.
Also den Wangenabstrich auf der Couch machen, wieder reinpacken, zurückschicken und dann werdet ihr das in eine weltweit gepflegte Datei eingeben. Also da holt ihr, also ihr könnt zum Beispiel, so habe ich das auch verstanden, ihr könnt dann auch Spender aus Deutschland oder aus Polen oder Dänemark anfordern, weil ihr alle in dieselbe Datei einpflegt, oder?
Genau, also es gibt, jedes Land hat so ein Suchzentrum oder mehrere Suchzentren, die mit den Krankenhäusern, also mit Patientenkrankenhäusern und Kliniken zusammenarbeiten. Und wenn dort ein Patient ist, was heißt, er braucht einen Spender, dann geht dieses Suchzentrum in die weltweite Datenbank rein. Und wenn da jetzt zum Beispiel ein Spender von Geben für Leben dabei ist, werden wir sofort über ein System informiert, versuchen natürlich dann sofort diesen Spender, diese Spenderin zu erreichen, zu fragen, ist man noch gesund, ist man auch noch bereit, den nächsten Schritt zu machen. Und dann leiten wir alles in die Wege.
Für diese Arbeit, welche Unterstützung bräuchtest du jetzt am dringendsten? Oder wo hapert es bei euch? Kann irgendwie, vielleicht hört ja jemand zu, der euch irgendwie in irgendeiner Art helfen kann. Was braucht ihr am dringendsten?
Also wir haben drei Säulen, sage ich jetzt einmal. Das eine ist, dass wir ganz viele junge Menschen ansprechen, wo sich typisieren lassen können. Mhm. Also je jünger, umso besser. Also wenn Schüler, Lehrlinge, junge Menschen das jetzt hören oder Jugendvereine, wie auch immer, dann können sie aktiv werden, weil junge Menschen sollten sich typisieren lassen. Vielleicht schaffen wir es irgendwann, dass es schon uncool ist, nicht typisiert zu sein. Mhm. Also das heißt, wir starten jetzt auch so eigene Kampagnen, wo man einfach schauen, wie kommen an junge Menschen. Das ist das eine, dass man sich typisieren lässt. Das andere ist, wer nicht sich typisieren lassen kann, weil er vielleicht eine Krankheit hat oder schon älter ist oder einfach nicht bereit ist, kann man auch mit einer Geldspende unterstützen. Das ist genauso wichtig, denn je mehr Geld wir sammeln, umso mehr Typisierung können wir durchführen. Und eine Laboranalyse kostet 40 Euro und muss zu 100% mit Geldspende finanziert werden. Es gibt auch welche, die machen Benefizkonzerte oder mal ein Kuchenbuffet für einen guten Zweck. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten oder Geburtstagsspende, sage ich jetzt einmal, wo man Kessel aufstellt anstatt Geschenken. Es gibt viele Möglichkeiten. Und dann gibt es natürlich wieder so tolle Menschen wie dich, wo die Öffentlichkeit darüber informieren, wo mit Freunden darüber reden, wo sagen, hey, das gibt's oder mach das auch, ich habe das auch gemacht oder sei Follower von Social Media, von Leben für Leben, like es, teile es oder und mach andere darauf aufmerksam, wie wichtig es ist und wie einfach es ist, auch Leben retten zu können.
Genau, damit man einfach weiß, also deswegen ja auch der Podcast, dass es einfach ist, dass es unkompliziert ist, dass ja diese ganzen Mythen beseitigt werden. Und das haben wir noch gar nicht gesagt, Susanne, das fiel mir gerade eben ein, wo du das sagtest, es ist ja auch kostenlos. Ihr übernehmt ja die Analyse, man bestellt dieses Set, bekommt es kostenlos nach Hause, kann es in Ruhe machen und hat keinerlei Unkosten davon. Ne? Das ist ja auch nochmal wichtig für viele.
Also die Typisierung ist natürlich kostenlos für die, die sich typisieren, weil für das haben wir ja auch die andere Seite, wo wir ganz viel Geld sammeln. Also das heißt, wir sammeln Geld, damit eben die, die sich typisieren lassen, das nicht selbst bezahlen müssen. Das ist das eine. Das andere ist, dass man einfach viel bewirken kann und wirklich mithelfen kann. Und jeder kann helfen auf seine Art. Es gibt ganz viele Möglichkeiten.
Das ist gut. Ja, weil wir wollen ja denen helfen, die Blutkrebs haben. Die Sendung wird jetzt im September ausgestrahlt, also im Blutkrebsmonat. Und du hast ja Kontakt zu vielen, die auch Blutkrebs, also Leukämie haben. Hast du einen Wunsch vielleicht für, ich sag mal, Blutkrebserkrankte, die in dieser Situation sind, was man verbessern könnte? Also welcher Wunsch wäre das?
Also ich denke, dass immer noch sehr viele Patienten, Patientinnen gar nicht wissen, dass es uns gibt. Also erfahren sie nicht in den Kliniken, dass es noch eigene Organisationen gibt, wo sich für diese Menschen engagiert. Das heißt, auch das ist wichtig für Betroffene, dass wenn zum Beispiel jetzt von jemand das Kind erkrankt oder Partner oder Partnerin erkrankt, dass der nicht einfach daheim sitzen muss, sondern zum Beispiel mit Freunden auch mit uns gemeinsam eine Typisierungsaktion ins Leben rufen kann, Menschen aufrufen kann, wo er einfach mithilft. Es gibt auch den Betroffenen, auch den Familienangehörigen und Freunden ganz viel Kraft und Mut und Hoffnung und vor allem auch den Patienten, wenn er sieht, wie viele Menschen mitmachen. Wir hatten eine junge Mama mit 3 kleinen Kindern, 2, 4 und 6 Jahre alt. Und die Familie und die Freunde haben eine Aktion gestartet. Da sind über 2000 Menschen gekommen, zu sich typisieren lassen. Und die Familie ist mit Tränen dargestellt und gesagt, wow, die kennen uns gar nicht und engagieren sich für uns und setzen sich ein. Das gibt ganz, ganz viel Mut und Kraft, einfach weiterzumachen. Dass auch die Patienten nicht aufgeben, weil wir wirklich tagtäglich, auch wenn es mal hoffnungslos erscheint, weil Leukämie ist schon, da geht es ganz oft ganz steil bergauf und dann wieder bergab. Also man hat schon immer mit vielen Herausforderungen zu kämpfen, nicht aufzugeben. Und für alle, die sich typisieren lassen, du kannst für die Welt nur eine Person sein, aber für eine Person die ganze Welt. Und das heißt Stammzellenspenden.
Da hast du schön gesagt. Ja, das ist richtig. Schon fast so ein Abschlusssatz, ne? Der wichtigste Satz für alle, die noch irgendwie zögern. Und ich denke auch, Leute, es geht wirklich einfach. Kurzer Wangenabstrich kann Leben retten. Also, ich glaube, das jetzt für ein Kind, für einen Kumpel oder für einen Erwachsenen ist oder sogar für die beste Freundin. Susanne hat eben schon gesagt, organisiert dafür gemeinsame Veranstaltungen, wo man sich den Abstrich dann abnehmen lässt, wo man die Typisierung dann durchführen lässt, die Registrierung dann vollzieht oder bestellt euch einfach kostenlos das Set. Da sagen Susanne ich jetzt einfach so einen kleinen Call to Action, also macht was. Susanne, du hast das letzte Wort. Was möchtest du den Zuhörern noch sagen?
Also für jeden, der mithilft, vielen, vielen Dank. Wir schicken auch Typisierungssets zu, wenn man sagt, ich habe da 20 Leute oder bin in einem Unternehmen und möchte Mitarbeiter typisieren lassen. Wir haben auch Lebensretterboxen, wo man aufstellen kann. Die schicken wir auch zu, da sind 10 Sets drin und das kann man jedem Geschäft, in dem Büro überall aufstellen, wo Leute sind, wo vielleicht ein Set mit nach Hause nehmen wollen. Es gibt viele Möglichkeiten, informiert euch. macht's mit, denn Leben reden ist, was gibt es Schöneres.
Sehr schön. Ich hoffe, dass wir mit dieser Folge viele Typisierungen ausgelöst haben oder vielen den letzten Ruck gegeben haben, damit sie sich jetzt so ein Set bestellen, egal ob in Österreich oder in Deutschland. Wir haben gelernt, es endet in derselben Kartei. Das fand ich sehr, sehr positiv. Also nicht so ein, weißt du, Susanne, manchmal gibt es so Bundesländer unter sich, haben andere Regeln oder Länder unter sich, aber dass wir da in diesem Fall wirklich mal was Gemeinsames geschaffen haben, das hat mich schon sehr positiv gestimmt mit dir.
Also Susanne, nur so geht's, wenn alle gemeinsam als Kollektiv zusammenarbeiten und anders ist es hier nicht möglich in diesem Bereich.
Ich danke dir für deine Arbeit, Susanne, und danke für den sehr unterhaltsamen Podcast.
Ich danke dir, Nils, dass du das zum Thema gemacht hast und wünsche dir von Herzen das Allerbeste.
Danke, Susanne. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal, Susanne. Bis
alles
dann.
Liebe. Ciao.
Ciao.
Das war Krebs, was nun? Abonniert diesen Podcast, um nichts mehr zu verpassen. Und solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, kontaktiert uns gerne per E-Mail an post@krebswasnunpodcast.de oder via Instagram.